Will hat letzte Woche in der Gebetszeit für die Ehen und für die Familien beten lassen. Und er hat quasi das Thema für heute schon so gewissermaßen eingeleitet. Und er hat auch gesagt, die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Und das sagt man ja so, ohne stabile Familien gäbe es keine funktionierende Gesellschaft, weil dort die nächste Generation geprägt wird. In Familien werden Kinder geboren und erzogen. Dort lernen Menschen Werte, Normen, Verhalten. Dort macht man auch die ersten Erfahrungen mit Gemeinschaft, mit Verantwortung und Zusammenleben. Und das, was für die Gesellschaft gilt, gilt in diesem Fall auch für die Gemeinde. Es gilt auch für unsere Gemeinde. Gesunde Ehen sind wichtig für die Gemeinde, sind wichtig für die kommenden Generationen. Und deswegen soll es heute auch um das Thema Ehe gehen. Und Ehe ist etwas Wunderschönes, aber Ehe ist auch etwas Angegriffenes. Immer wieder gibt es Artikel, die sehr kritisch über die Ehe schreiben. Ja, da gibt es Titel wie Heiraten, vollkommen überflüssig. Oder das Konzept der Ehe ist veraltet. Und vor 10 Jahren hat die Zeit mal einen Artikel herausgebracht mit dem Titel 3 Gründe, warum die Ehe ein veraltetes Konzept ist. Erstens, die Romantik hält nicht. Zweitens, wir leben zu lange für nur eine Beziehung. Und drittens, Freunde ersetzen das, also ersetzen Familie und Ehe. Spannend war aber, dass der Artikel mit der Frage geendet hat, oder doch heiraten? Und ich möchte heute betonen, Ehe ist etwas Zeitloses und etwas Wunderschönes. Sie ist Gott gegeben. Und wir wollen heute schauen, wie Ehe nach Gottes Plan aussieht, sodass die Ehe dann auch funktioniert. Und vielleicht ist eine Lösung dafür, warum die Ehe so verpönt in unserer heutigen Gesellschaft ist, weil die Gesellschaft so gottlos geworden ist. Ganz gewiss. Vielleicht erlebst du gerade eine sehr glückliche Ehe. Gott sei Dank. Und ich hoffe, das gilt für euch beide, nicht nur für dich, sondern für euch beide. Ihr seid glücklich. Dann danke Gott dafür. Aber dann nutzt diese Predigt nicht, um einfach nur abzuschalten, sondern nimm es als eine neue Motivation mit in deine Ehe und hör niemals auf, an deiner Ehe zu arbeiten. Paul David Tripp, ein sehr erfahrener Seelsorger, der hat mal gesagt, die meisten Ehen scheitern nicht am Ehebruch, sondern an Vernachlässigung. Gott sei Dank, wenn es gut läuft, aber bleib dran, hör nicht auf, an deiner Ehe zu arbeiten. Vielleicht bist du aber auch hier und du bist total unzufrieden mit deiner Ehe. Vielleicht frustriert und unglücklich, weil du das Gefühl hast, dass es einfach nicht vorangeht. Seit Jahren, seit Monaten, es geht einfach nicht voran. Und vielleicht ist es für dich eher Anstrengung, die du damit verbindest, belastend. Du freust dich nicht, nach Hause zu kommen, sondern es ist eher Enttäuschung, Verletzung, Schmerz. Und dann will ich dich ermutigen, wieder anzufangen, an deiner Ehe zu arbeiten. Und vielleicht gemeinsam mit deinem Ehepartner auch anzufangen, für diese Ehe zu beten. Und Jesus an deinem Herzen arbeiten zu lassen. Und lass uns gerne gemeinsam an deiner oder an eurer Ehe arbeiten. Du musst damit nicht allein sein. Du musst da nicht alleine kämpfen. Oder ihr müsst nicht alleine kämpfen. Vielleicht bist du auch Single. Dann möchte ich dich auch ermutigen, nutz diese Predigt nicht, um dich zurückzulehnen, sagen, betrifft mich nicht, geht mich noch nichts an, sondern nutz diese Predigt, um dich darauf vorzubereiten. Es könnte ja der Tag kommen, dass dein zukünftiger Ehepartner dir über den Weg läuft. Und es ist klug, sich auf etwas vorzubereiten, statt sich erst dann damit zu befassen, wenn man mittendrin ist oder wenn man vielleicht schon ein paar Mal auf die Nase gefallen ist. Einige von uns waren vielleicht jahrzehntelang verheiratet und sind jetzt nicht mehr zu zweit. Sind jetzt vielleicht alleine hier. Und ich möchte dich ermutigen, dich in Dankbarkeit an deinen Mann oder an deine Frau, die jetzt schon beim Herrn ist, zu denken und Gott zu loben für die Schönheit, die du erleben durftest. Und du kannst jetzt ein Segen sein für die Ehen, die hier sind. Aber darauf komme ich später noch zu sprechen. Und vielleicht gibt es auch einige, die hier mit dem Gedanken an Ehe eine unerfüllte Sehnsucht verbinden. Und dann lass dir das gesagt sein. Es gibt keine Ehe, die dir das Glück und die Freude bieten kann, die Jesus dir bieten kann. Heirate nicht, um glücklich zu werden und glaub auch nicht, dass eine Ehe dich glücklich machen kann. Und das sage ich als absolut glücklich verheirateter Ehemann. Ich möchte nicht davon abraten, aber ich möchte dich davon abraten, zu heiraten, um glücklich zu werden. Und ich denke, das wird heute auch noch klar. Und eine Sache möchte ich noch vorwegnehmen, bevor wir in das Thema einsteigen. Jemand hat es mal sehr treffend vor einem Ehevortrag gesagt: Bitte versuch heute nicht, den Heiligen Geist für deinen Ehepartner zu spielen. Du sollst die Predigt nicht für deinen Ehepartner hören, sondern für dich selbst. Jeder schaue auf sich selbst und sei bereit zur Ermutigung und zur Ermahnung. Und das kann ich mit Sicherheit sagen, diese Predigt predige ich vor allem auch für mich. Also es ist nicht, dass ich euch von hier oben herab belehren will, sondern es ist eine, wir sind alle Betroffene, in gewisser Weise. Und dann schlagt mit mir bitte Epheser 5 auf. Wir haben es heute in der Bibellese schon gelesen. Epheser 5, die Verse 22 bis 33. Wir beginnen mit Vers 22 bis 24. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Wenn das Thema Unterordnung kommt, beispielsweise an der Arbeit oder in der Nachbarschaft oder irgendwo, dann müssen wir immer gleich so eine Verteidigungshaltung einnehmen, oder? Mit diesem Wort wird absolut nichts Positives in Verbindung gebracht. Unterordnung wird heutzutage als Unterdrückung verstanden. Jemand nutzt seine Macht aus, um über jemanden zu herrschen. Oder es geht um Wertigkeit, ja? Derjenige, der sich unterordnet, der ist weniger wert. Und es bedeutet auch, dass du in deiner Freiheit eingeschränkt bist, wenn du dich jemandem unterordnest. Weil du ja nicht mehr deine Wünsche oder deine Träume verfolgen kannst, sondern ja, jetzt bestimmt jemand anders über dich. Und so wird Unterordnung heute teilweise gesehen, also sehr negativ. Und da stellt sich die Frage, grundsätzlich ist Gott ein Frauenfeind? Hat Gott etwas gegen Frauen? Wie ist Jesus mit Frauen umgegangen? Und die Ostertage sind noch nicht lange zurück. Und Volker hat am Auferstehungssonntag ausgeführt, dass die Frauen damals, ihr Zeugnis hatte war nicht rechtskräftig. Also sie als Zeugen war nicht rechtskräftig. Und trotzdem ließ Gott sie als erste Zeugen beim leeren Grab sein. Aber auch schon vor der Kreuzigung, da hat Jesus zum Beispiel eine Situation, Jesus ist von sich aus auf eine Samariterin zugegangen, die am Brunnen saß. Er hat einfach mit einer fremden Frau geredet. Und das war aus mehreren Gründen ungewöhnlich. Juden und Samariter, sie waren verfeindet. Und außerdem war es unangebracht, wenn ein Mann einfach mit einer fremden Frau redet. Es könnte seinen Ruf gefährden. Zumal sie ja auch viele Männer gehabt hat, was auch verpönt war. Aber das war für Jesus kein Hinderungsgrund, sondern er ist auf sie zugegangen. Jesus hat Frauen geheilt. Jesus hat sich Zeit für Frauen genommen. Er hat sie gelehrt. Jesus hat Frauen geschützt und hat ihnen vergeben. Wenn wir an die Ehebrecherin denken, die zu Jesus gebracht wird, damit Jesus das Urteil bestätigt, ja, man muss sie steinigen. Aber Jesus nimmt sie in Schutz und sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und Jesus vergibt ihr und entlässt sie. Gott ist alles andere als frauenfeindlich. Und wenn wir auf die damalige Kultur schauen, dann ist Jesus auffällig respektvoll und auch überraschend anders mit Frauen umgegangen, als die Männer sonst mit Frauen umgegangen sind. Er hat euch, liebe Schwestern, als schwächere Gefäße ganz besonders im Blick. Und schwächere Gefäße, das ist nicht abwertend gemeint, sondern nimmt uns Männer vielmehr in die Pflicht. Es ist nicht abwertend. Gott hat eine geordnete Welt geschaffen. Und das sehen wir von Anfang an in der Schöpfung. Und damit diese Ordnung aufrechterhalten bleibt, hat er Autoritätsbereiche geschaffen. Den Staat, die Familie, die Gemeinde. Wir hatten letzte Woche in Franken, ich glaube es geht bis heute, der Blitzmarathon. Es wurden auffällig viele Blitze aufgestellt, es gab Geschwindigkeitskontrollen. Wir müssen uns an diese Regeln halten. Wir haben Regeln im Straßenverkehr, die wir befolgen müssen. Ja, wir werden dafür geahndet. Wir müssen uns unterordnen. Und das ist gut, weil es schützt alle Verkehrsteilnehmer. Ja. Und genauso haben wir die Unterordnung gegenüber dem Arbeitgeber. Und das kommt tatsächlich im nächsten Kapitel, Epheser Kapitel 6. Die Unterordnung der Kinder gegenüber den Eltern, auch Epheser 6. Die Unterordnung der Gemeinde unter die Leitung, Hebräer 13, Vers 7. Und innerhalb der Ehe hat Gott dem Mann die Autorität über die Frau gegeben. Und du wirst Freude daran haben, wenn du Gottes Wort vertraust und seinem Wort gehorsam bist. Und Jesus ist in der Unterordnung ein großes Vorbild, weil als er auf die Erde kam, hat er sich dem Willen seines Vaters untergeordnet. Er hat in der Unterordnung gelebt und er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus hat sich dem Willen seines Vaters untergeordnet, um den Erlösungsplan zu erfüllen. Und auf die gleiche Weise ordnet sich die Ehefrau ihrem Mann unter, damit Gottes Plan für die Familie, für die Ehe erfüllt wird. Und wenn Paulus hier von Unterordnung spricht, dann kann es hier nicht negativ gemeint sein. Weil schaut mal in den Text, womit vergleicht er denn die Unterordnung der Frau unter den Mann? Er vergleicht es mit der Beziehung von Christus und der Gemeinde. Und wenn du mal darüber nachdenkst, hast du jemals gedacht, es ist echt schlecht, dass ich mich Jesus unterordnen muss? In Anbetracht dessen, was er getan hat, wie gesagt, die Ostertage sind nicht lange zurück, wenn wir all das bedenken, was er für uns getan hat, was er für uns aufgegeben hat, hattet ihr schon mal den Gedanken, boah, das ist jetzt aber echt nicht schön, dass ich mich Jesus unterordnen muss? Also mir ist es, ich glaube, diesen Gedanken hatte ich noch nicht. Was heißt es denn, dass die Gemeinde sich Christus unterordnet? Lasst uns ins erste Kapitel von Epheser gehen, also einige Seiten nach vorne blättern. Epheser Kapitel 1, die Verse 22 bis 23. Und da heißt es, und er, das ist Gott, und er hat alles seinen Füßen, Jesu Füßen, unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Die Gemeinde sind wir. Ja, wir sind der Leib. Und er, Christus, er ist das Haupt, er ist der Kopf. Er hat die Autorität. Er führt die Gemeinde. Christus hat also die Führungsverantwortung. Lasst uns jetzt ins Kapitel 4 gehen. Einige Seiten weiter. Epheser Kapitel 4, den Vers 15. Und das ist eine Aufforderung an uns als Gemeinde, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Wir als Gemeinde sollen in allen Stücken zu Christus hinwachsen, der das Haupt ist. Er hat die Autorität, er hat die Führungsverantwortung und wir sollen immer mehr mit ihm übereinstimmen und in Einklang mit ihm kommen. Wir sollen also dem Willen Gottes völlig ausgeliefert sein, ihm gehorchen und ihm vertrauen. Und das bedeutet, die Gemeinde ordnet sich Christus unter. Seine Führung und seine Autorität anzuerkennen und ihr auch zu vertrauen. Das bedeutet Unterordnung. Und das lässt sich auf die Unterordnung der Ehe übertragen. Weil letztlich bedeutet Unterordnung für die Frau, die Autorität des Mannes anzuerkennen. Und das ist Gottes Entscheidung. Das ist nicht, weil der Mann so toll ist. Das ist nicht, weil er sich irgendwie so bewährt hat, sondern weil Gott es so bestimmt hat. Einer muss die Verantwortung haben und Gott hat die Verantwortung dem Mann gegeben. Der Mann soll die Verantwortung tragen. Und das sehen wir auch zum einen schon in der Bestimmung der Ehefrau. Sie soll eine Gehilfin für den Ehemann sein. Das heißt, sie soll ihm dienen und helfen. Das haben wir heute auch in der Bibellese schon gelesen. Bei der Schöpfung hat Gott zunächst Adam geschaffen. Und dann schickt Gott Tiere zu Adam, die er benennen soll. Und das muss faszinierend gewesen sein, weil alle Tiere kamen zu Adam. Und keines dieser Tiere, die zu ihm kamen, keine Giraffe, kein Nilpferd oder kein Affe, hat zu Adam gepasst. Es heißt nämlich, da wurde keine Gehilfin für ihn gefunden. Und dann sagt Gott in 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht, die zu ihm passt. Also eine Gehilfin, die zu ihm passt. Keines der Tiere passt, sondern Gott hat eine Frau geschaffen, die zu ihm passt. Und was war ihre Bestimmung? Ich will ihm eine Hilfe machen. Gott hat Adam einen Auftrag gegeben für die Erde, für das Bebauen, für das Pflegen. Und Gott hat ihm eine Gehilfin gegeben. Und das ist keine Herabstufung. Gehilfin ist keine Herabstufung. Weil Gott dieses Wort, das Wort im Hebräischen heißt Eser. Und Gott gebraucht exakt dieses Wort auch für sich selbst in den Psalmen. Ihr müsst es nicht aufschlagen, ich zitiere es, Psalm 33, Vers 20. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist unsere Hilfe, er ist unsere Eser. Dieses Wort hier wird hier verwendet. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Also wenn Gott hier ein Wort für die Frau verwendet, das er auch auf sich bezieht, dann kann es keine Herabstufung der Frau sein. Du kannst als Frau Gottes Wesen widerspiegeln, eine Gehilfin zu sein. Gott ist ein Helfer und Gott setzt die Ehefrau ein, eine Helferin zu sein. Und das ist etwas Wunderbares. Und da kommt das Konzept der Unterordnung ins Spiel. Denn Unterordnung hat genau mit dieser Haltung zu tun. Mein Mann hat die Verantwortung und ich will ihm unterstützen. Ich will ihm dienen. Wie äußert sich das? Es bedeutet auf jeden Fall nicht blinder Gehorsam. Weil die Unterordnung der Frau endet dort, wo die Führung des Mannes im klaren Widerspruch zu Gottes Wort steht. Ja, hier geht es nicht um Meinungsfragen oder Weisheitsentscheidungen, da trägt der Mann die letztliche Verantwortung. Sondern die Unterordnung endet dann, wenn der Mann seine Frau zur Sünde auffordert. Oder er sie davon abhalten will, Gott zu folgen. Oder er Dinge verlangt, die klar biblischen Geboten widersprechen. Der Mann ist zwar das Haupt der Frau, aber Gott steht über jeder menschlichen Autorität. Das gilt auch für die Gesellschaft, das gilt auch für den Staat. Gott steht über jeder Autorität. Der Mann ist zwar das Haupt der Frau, aber Gott steht über jeder menschlichen Autorität. Also Unterordnung bedeutet, die Leitung des Mannes anzuerkennen. So wie wir als Christen und als Gemeinde die Leitung und Führung von Jesus anerkennen und ihm vertrauen. Und das soll nicht widerwillig und trotzig sein, sondern bereitwillig. Ja, biblische Unterordnung soll eine von Herzen kommende, eine aufrichtige Überzeugung sein. Gott ist vor allem am Herzen interessiert. Es geht vor allem ums Herz und zeigt sich dann auch in unserem Verhalten. Ja, es ist eine innere Gesinnung, zu der wir vollstehen und die wir auch bejahen, wo wir ein Ja dazu haben. Unterstütze deinen Mann und sei ihm die beste Gehilfin, die du für ihn sein kannst. Und dein Mann ist nicht Jesus. Er ist bei weitem nicht vollkommen, aber dein Mann ist genau richtig für dein Herz und für die Veränderung, die du in deinem Herzen brauchst. Wie sieht es aus, die Leitung des Mannes bereitwillig anzuerkennen? Gerade weil wir Männer so unvollkommen sind, bete für deinen Mann. Bete für einen Mann, dass er ein guter Leiter ist. Und bete auch für dich selbst, dass du Weisheit bekommst, wie du deinem Mann eine gute Gehilfin sein kannst. Es beginnt nämlich in deinem Herzen. Bist du bereit, die Führungsrolle für deinen Mann anzuerkennen? Wie gesagt, er hat sich diese Rolle nicht ausgesucht, sondern Gott hat es ihm zugeteilt. In der Schöpfungsordnung hat er es festgelegt. Hab also eine positive Haltung gegenüber deinem Mann. Nicht direkt hinterfragend, nicht immer unterstellend oder irgendetwas negativ sehend, sondern positiv und unterstützen. Sei ihm eine Unterstützung, indem du ihn liebevoll auf Aspekte hinweist, die er vielleicht nicht berücksichtigt hat. Bring dich in die Pläne und in die Gedanken von deinem Mann ein. Trag die Ziele mit. Stell dich hinter ihn. Das bedeutet, dass man nicht vorgreift, nicht irgendwie eigenmächtig entscheidet oder den Mann übergeht, sondern sich auch an die Absprachen hält, die man vielleicht als gemeinsame Familie aufgestellt hat. Ich könnte von uns, von unserer Ehe natürlich viele negative Beispiele berichten, wie man es nicht machen soll. Ich möchte uns aber ein positives Beispiel geben, wie meine Frau mir eine gute Gehilfin ist. Und sie ist es in vielen Bereichen, aber vielleicht ein Bereich, wo sie mich nicht übergeht, aber mir dennoch hilft, ist bei der Familienandacht. Am Abend, dann fragt sie mich manchmal, ob sie das für mich übernehmen soll. Manchmal wird es Zeit für die Kinder ins Bett zu gehen, vielleicht passiert es den Männern auch und die Männer haben es vielleicht nicht immer im Blick, wann die Kinder schlafen gehen müssen oder dass die Kinder schon müde sind. Und ich mache irgendwie noch keine Andeutung, dass ich mit den Kindern lesen und beten werde. Obwohl das eigentlich unser Wunsch ist. Das ist unser gemeinsamer Wunsch und ich mache das auch gerne. Aber vielleicht bin ich irgendwie anderweitig beschäftigt oder habe eben die Zeit nicht im Blick. Und anstatt, dass sie mir Vorwürfe macht und sagt, jetzt mach endlich mal oder jetzt komm endlich mal deiner Aufgabe nach, fragt sie mich, ob sie das übernehmen soll. Und sie übernimmt es, wenn ich nicht zu Hause bin oder wenn irgendwas dazwischen kommt. Sie hilft mir dabei, ohne sich über mich hinwegzusetzen oder mir Vorwürfe zu machen, dass ich meiner Aufgabe vielleicht nicht nachkomme oder dass ich vielleicht die Kinder vernachlässige. Und so ist meine Frau mir eine Gehilfin, um der Verantwortung in der Familie nachzukommen. Und das ist ein kleiner Teil. Aber sie könnte mir auch genauso mit Vorwürfen begegnen und oder sich über mich einfach hinwegsetzen oder etwas anderes entscheiden. Sei deinem Mann eine gute Gehilfin und unterstütze ihn und bete, wie du deinem Mann eine gute Gehilfin sein kannst. Und es hilft vor allem, wenn man auch darüber spricht, wie man einander helfen kann, wie es am besten funktioniert und wie man sich da gegenseitig unterstützen kann. Schlag mit mir bitte 1. Petrus 3, Vers 1 auf. 1. Petrus 3, die Verse 1 und 2. Wir lesen nur den Vers 1. 1. Petrus 3, Vers 1. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden. Frauen sollen sich auch dann unterordnen, wenn der Mann kein Christ ist. Aber was diese Stelle so schön zeigt, ist, dass Gott die Unterordnung der Frau gebraucht, um das Herz des Mannes zu überführen. Der Mann weigert sich zunächst, dem Wort zu glauben, und wird dann durch das Verhalten der Frau, die sich ihrem Mann unterordnet, überführt und gewonnen. Und darin sehen wir ein Prinzip, dass in dem, wie du deine Rolle als Frau lebst, du auch Einfluss auf deinen Mann hast. Und das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Aber Gott segnet es, wenn du dich deinem Mann bereitwillig unterordnest und du seine Autorität anerkennst. Bete um Weisheit, wie du deinem Mann eine Gehilfin sein kannst. Und frag erfahrene Schwestern in der Gemeinde, wie sie es machen. Lernt voneinander. Es ist ein wertvoller Dienst, eine wertvolle, kostbare Rolle. Gott segne dich dabei. Und wie es schon in den Versen an die Frauen angeklungen ist, sind wir Männer in der Ehe das Haupt. Ja, das heißt, wie Christus die Führungsverantwortung und die Autorität hat, so haben auch wir Männer die Autorität und die Führungsverantwortung in der Ehe. Und Führung ist aktiv, nicht passiv. Es erfordert Handlung, Initiative und dabei geht es vor allem um das Wie. Wie sollen wir Haupt sein? Wie sollen wir führen? Arnold Fruchtenbaum hat mal gesagt, der Mann soll seine Frau nicht in die Unterordnung zwingen, sondern sie dort hinein lieben. Was bedeutet es, Haupt zu sein? Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also wir sind wieder in Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Wir Männer sind aufgefordert, unsere Frauen zu lieben. Und ich denke, für die meisten von uns ist dieser Gedanke nicht neu oder nicht ungewöhnlich. Aber Chardash hat es schon angedeutet, in der Zeit, wo dieser Brief geschrieben wurde, hatte man ein ganz anderes Verständnis und einen ganz anderen Umgang mit Frauen. Die Frauen waren nur für den Haushalt und die Kinder verantwortlich und der Mann hat sich außerhalb der Ehe mit anderen Frauen vergnügt. In der römisch-griechischen Welt, in der dieser Brief halt geschrieben wurde, da wurde eheliche Treue nicht groß geschrieben, geschweige denn liebe deine Frau. Und deswegen war eben diese Aufforderung, liebt eure Frauen in der damaligen Kultur etwas komplett Neues. Dieses Wort lieben, die grammatikalische Form, die hier verwendet wird, meint eine beständige Liebe. Ja, es meint nicht nur, lieb deine Frau, wenn es dir gut geht oder wenn es ihr gut geht, oder lieb sie nicht, wenn sie dich auch liebt. Es meint auch nicht, du sollst deine Frau nicht nur dann lieben, wenn du etwas von deiner Frau haben möchtest, sondern liebe sie ohne Ende. Beständig, bedingungslos. Und der Unterordnung der Frau steht nicht die Herrschaft des Mannes gegenüber, sondern seine Liebe. Und Gott gibt uns ein Vorbild, wie wir unsere Frauen lieben sollen. Nämlich, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Das ist der Maßstab, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Es ist leicht, jemanden zu lieben, wenn man zurückgeliebt wird. Oder wenn jemand liebevoll mit uns umgeht. Aber Gott hat uns eine Liebe gezeigt, die weitaus größer ist als diese Gegenliebe. Er hat uns geliebt, als wir überhaupt nicht liebenswert waren. Und im Römerbrief heißt es so deutlich, er hat uns geliebt, als wir seine Feinde waren. Und das müssen wir uns mal verstehen. Wir waren nicht irgendwie nur uninteressiert Gott gegenüber, sondern wir haben ihn wirklich gehasst. Wir hatten überhaupt kein Interesse. Wir haben ihn abgelehnt. Wir haben keinen Schritt auf ihn zugemacht. Wir sind ihm nicht entgegengekommen, aber er aus seiner Liebe heraus, es ging von ihm aus und er macht den ersten Schritt. Und er hat über unsere ablehnende Haltung hinweggesehen und ist liebevoll auf uns zugegangen. Das ist Liebe. Über vielleicht eine negative Reaktion hinwegzusehen und in Liebe zu begegnen. Stellt euch mal vor, dass ein Bräutigam, ein Mann, der ein gutes Ansehen hat bei den Menschen, er ist beliebt, ist wohlhabend, erfolgreich. Und dieser Mann ist auf der Suche nach einer Braut, nach einer Frau. Und dafür geht er in die schlimmsten Viertel, in die letzten Gossen. Und es stinkt, da sieht man nur den gesellschaftlichen Abschaum. Menschen, die versagt haben im Leben. Und dann sieht er da eine Frau heruntergekommen, vielleicht abhängig, verbraucht, sie hatte mehrere Liebhaber. Nicht attraktiv. Der Bräutigam entscheidet sich für diese Frau und er holt sie raus aus ihrem verlorenen Zustand. Und alles, was ihm gehört, gehört jetzt auch ihr. Und seine vollkommene Liebe, sie gehört ihr allein. Er liebt sie vollkommen. Aber sie ist ihm immer wieder untreu. Immer wieder muss er sie aus diesem alten Viertel zurückholen. Sie treibt sich da ständig wieder rum. Er muss sie von anderen Liebhabern wieder zu sich holen. Sie enttäuscht ihn ständig. Aber seine Liebe ist trotzdem ungebrochen. Und dieses ausgedachte Szenario, das ist nur ein ganz schwaches Abbild von dem, wie Gott uns liebt, von der Liebe, die Gott zu uns hat. Wir treiben uns immer wieder in den letzten Dreck der Sünde rum und Gott liebt uns bedingungslos. Er sieht darüber hinweg, was für eine Liebe hat Gott zu uns. Und liebe Männer, das ist der Maßstab. Diese Liebe sollen wir haben. Er hat uns geliebt, als wir ihn gehasst haben. Und wir sind aufgefordert, unsere Frauen zu lieben, unabhängig davon, wie sie uns begegnen. Schau auf Gott, wie er dir immer wieder in Gnade begegnet, obwohl du ständig versagst. Und lass dich davon ermutigen, deiner Frau auch in Gnade und Liebe zu begegnen. Spiegel diese Charaktereigenschaft Gottes in deiner Ehe wider. Sei da ein Vorbild, geh da voran. Begegne deiner Frau in Liebe. Das ist der Auftrag. So sollen wir Haupt sein, so sollen wir führen. Liebe. Vielleicht passiert es ja auch manchmal, dass wir das Werk von Jesus nur auf diesen einen Moment am Kreuz beschränken. Es ist nur der Tod am Kreuz. Aber es war weitaus mehr. Das ganze Leben, seine ganze Liebe, seine Hingabe, das zeigt sich in seinem ganzen Dienst. Manchmal neigen wir Männer zu dieser heldenhaften, heroischen Sprache und sagen, ich bin bereit für meine Frau zu sterben. Sind wir das Männer? Sind wir bereit für unsere Frau zu sterben? Aber sind wir auch bereit für unsere Frauen zu leben? Bin ich bereit, ein hingebungsvoller Ehemann zu sein? Wir wollen einen Moment sterben. Wir wollen vielleicht bereit sein, einen kurzen Moment für unsere Frau zu leiden. Aber sind wir bereit, unser ganzes Leben hinzugeben? So wie Christus, und das lesen wir in Vers 25, wie Christus sich selbst für die Gemeinde hingegeben hat. Und das ist nicht ein Moment. Das ist beständig. Was für ein Maßstab wir Männer haben. Christus. Eine dienende Haltung einzunehmen bedeutet, den anderen wichtiger zu nehmen als mich selbst. Höher zu achten. Ja, ich schaue auf die Bedürfnisse meiner Frau. Was braucht sie? Wir haben ja die letzten Predigten im Johannesevangelium gehabt und in Johannes 13, das ist einige Stunden vor der Kreuzigung, dann heißt es, dass Jesus wusste, dass ihm alle Macht gegeben war. Und ein paar Verse weiter heißt es, und er nahm die Schürze und kniete sich nieder und demütigte sich und wusch den Jüngern die Füße. Verstehen wir? Jesus ist sich dessen bewusst. Er weiß, ich bin der Leiter, ich habe die Autorität, ich habe alle Macht. Und er demütigt sich und dient seinen Jüngern. Liebe Männer, wir sollen unseren Frauen dienen. Und ich möchte dich und mich ermutigen, dass wir uns immer wieder neu die Frage stellen, wie können wir unseren Frauen dienen und damit immer mehr Jesus widerspiegeln, seine Liebe widerspiegeln. Eine unbekannte Person hat mal Folgendes gesagt: Der einzige Tod, der heute in vielen Häusern stattfinden muss, ist der des männlichen Egos. Wir Ehemänner sind aufgefordert, unser Ego, vielleicht unsere Bequemlichkeit, zu verlassen und in der Familie zu dienen und voranzugehen. Wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen, dann haben wir nicht das Recht, unsere Füße hochzulegen und uns bedienen zu lassen, sondern dann beginnt der Dienst an der Frau und an der Familie. Wenn nachts die Kinder weinen, dann dürfen wir auch aufstehen. Wir haben nicht das Recht, durchzuschlafen, und das sage ich vor allem zu mir. Ich denke, für die Zeit, wo die Kinder, Babys gestillt werden, dann kann ich ja nicht viel bringen. Aber gerade wenn sie größer werden, kann ich auch aufstehen. Wenn Konflikte zu Hause entstehen, dann ist es unsere Aufgabe, Männer, den Konflikt zu lösen und uns nicht zu verstecken und es der Frau zu überlassen. Wenn etwas zwischen mir und meiner Frau steht, dann soll ich auch darin vorangehen, ihr zu vergeben. Ich soll den ersten Schritt zur Versöhnung machen. Auch da soll ich ein Leiter sein, da soll ich vorangehen. Wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, vielleicht bei Kindern, in der Schule oder in welchem Bereich noch immer, lass deine Frau damit nicht alleine. Wir tragen die Verantwortung in allen Bereichen. Und in manchen Bereichen sind die Frauen besser informiert. Das kennen wir. Meine Frau verbringt viel mehr Zeit mit den Kindern. Sie ist beim Thema Schule, Arzttermine der Kinder viel mehr drin. Oder vielleicht auch Thema Küche oder andere Themen ist sie mehr drin. Aber ich möchte trotzdem wissen, was bei den Kindern in der Schule passiert. Und ich möchte darüber informiert sein, weil ich trage die Verantwortung. Und da kommt auch dieser Aspekt der Gehilfin. Sie ist mir eine wunderbare, eine wertvolle Gehilfin, die ich um Rat fragen kann. Und sie kann ich auch in die Entscheidungsfindung mit einbinden. Das heißt ja nicht, dass ich alles alleine entscheide, sondern es ist ja ein Miteinander. Aber lass deine Frau mit der Last nicht alleine. Es ist nicht ihre Aufgabe, die Last zu tragen, sondern dazu ist der Mann bestimmt. Wie kannst du deiner Frau dienen? Indem du liebevoll führst und Verantwortung übernimmst. Adolf Schlatter, ein Theologe, hatte mal gesagt, die Stellung des Mannes ist Dienst, nicht Herrschaft. Unsere Stellung ist Dienst, nicht Herrschaft. Haupt zu sein bedeutet Dienst. Epheser 5 gibt uns Männer nicht die Aussicht auf einen Thron, von wo aus wir herrschen können, sondern auf ein Kreuz. Es gibt uns nicht die Lizenz zu tun, was wir wollen, sondern unser Leben für unsere Frau hinzulegen und ihr zu dienen. Und Haupt sein bedeutet, es ist nicht die Bevollmächtigung, das zu tun, was du willst und vor allem an dich zu denken, sondern das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Es ist kein Recht, das ich mir nehme, es ist eine Verantwortung, die Gott dir schenkt. Gott hat dich damit verantwortet. Im Jahr 2012 gab es einen tragischen Unfall. Das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia, ist wahrscheinlich vielen ein Begriff, wurde an einem Felsen aufgeschlitzt, weil der Kapitän zu dicht an der Küste fuhr. Und bei diesem Unglück starben 32 Menschen. Die Evakuierung, die Rettung lief komplett chaotisch ab. Und dann bei der Gerichtsverhandlung sagte der Kapitän, dass er bei dieser Evakuierung ausgerutscht und ins Rettungsboot gefallen sei. Und dann mit dem Rettungsboot an Land gefahren ist. 2023 war ein dreiköpfiges Team mit einer Segeljacht auf dem Atlantischen Ozean unterwegs. Und sie geraten in einen heftigen Sturm und drohen zu kentern. Und der Skipper, also heißt dieser Schiffsführer, der war 72 Jahre alt und er kümmerte sich zuerst um die beiden anderen und die waren deutlich jünger als er und bringt sie in Sicherheit. Und bevor er sich selbst in Sicherheit bringen konnte, sank die Yacht plötzlich und reißt ihn in die Tiefe. Alle gerettet, er ist gestorben. Wer hat versagt? Wer dieser beiden Kapitäne hat versagt? Sicher nicht der 72-Jährige. Gott hat uns Ehemännern keine Bevollmächtigung zum Selbstdienst gegeben, sondern zur Hingabe. Und er hat unsere Ehe nicht geschenkt, damit wir noch jemanden um uns haben, der sich auch nochmal um uns dreht. Er hat dir deine Frau und deine Ehe geschenkt, damit du Jahr für Jahr, Stück für Stück Jesus ähnlicher wirst, indem du dich Tag für deine Frau hingibst. Und jemand hat es auch mal so treffend formuliert, Ehe ist nicht der Freizeitpark, in dem du unendlich viel Spaß für dich haben kannst. Es ist das Trainingslager, in dem du Jesus ähnlicher wirst. Und Paulus zeigt uns, auch hier in diesen Versen, dass wir unsere Berufung, liebe Ehemänner, dass wir unsere Berufung immer vom Evangelium her sehen müssen, vom Kreuz her, mit Jesus im Blick. Er ist das Vorbild für Hingabe, er ist das Vorbild für selbstlose Liebe. Und diese Führungsverantwortung, die Gott uns gibt, besteht eben darin, dass wir unsere Frauen führen, indem wir sie bedingungslos lieben, ihnen selbstlos dienen und alles dafür tun, dass sie Jesus ähnlicher werden und ihm näher kommen. Die Verse 26 bis 29 in Epheser 5. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Gleich wie der Herr die Gemeinde. Die Absicht von Jesus ist es, die Gemeinde möglichst nah zu seinem Herzen zu ziehen. Und er hat dafür gesorgt, und das lesen wir hier, indem er die Gemeinde heilig und tadellos vor Gott stellt. Seine Liebe strebt danach, uns zu heiligen und uns ihm ähnlicher zu machen. Das ist sein Verlangen, uns an sich ranzuziehen. Und ebenso sind wir Männer verpflichtet, unsere Frauen zu lieben, indem wir sie nähren und pflegen, so steht es hier. Also es geht um Fürsorge. Und ja, natürlich geht es auch um das finanzielle und das körperliche Wohlergehen, aber als Leiter in der Ehe bist du vor allem für das geistliche Wohlergehen deiner Frau verantwortlich. Vor allem für das geistliche Wohlergehen deiner Frau. Bete für sie und mit ihr. Danke täglich für deine Frau und ebenso Frauen. Dank täglich für euren Mann. Unabhängig davon, wie es gerade läuft. Ich muss auch eingestehen, gerade das gemeinsame Gebet haben wir in der Vergangenheit etwas vernachlässigt. Und dabei ist es so wichtig und ich möchte es wieder anfangen. Ich möchte wieder Regelmäßigkeit schaffen darin. Das gemeinsame Gebet ist so wichtig, weil es richtet uns gemeinsam auf den Herrn aus. Und die Sorgen und die Anliegen und all das, was einen beschäftigt, worüber man sowieso die ganze Zeit spricht, wenn man es gemeinsam vor den Herrn bringt, dann sieht man es aus Gottes Perspektive. Gemeinsam zum Herrn gehen. Und das schafft auch eine Einheit, wenn man gemeinsam betet. Fangt neu an, gemeinsam zu beten. Und wenn ihr es ohnehin schon tut, bleibt darin. Unterstützt deine Frau in ihren Diensten, in ihrer Beziehung zum Herrn oder auch in ihrer Beziehung zu anderen. Und da, vor allem Männer, gebt euren Frauen auch die nötigen Freiräume und die Zeit dafür, dass sie dem nachkommen kann. Kenne du als Ehemann selbst die Bibel, um deiner Frau voranzugehen und ihr auch gute Ratschläge zu geben, sie zu beraten. Sprich mit ihr über die Bibel und darüber, was du mit Gott erlebst. Und arbeite daran, dass du ein echter Kenner der Seele deiner Frau wirst. Dass du die Ängste und Sorgen deiner Frau siehst und ernst nimmst. Nimm dir Zeit dafür, ihr Herz immer mehr zu verstehen und alles dafür zu tun, dass sie Christus ähnlicher wird. Ein paar Worte an die Singles, die mal heiraten möchten und auch an diejenigen, die vielleicht schon in einer ernsthaften Beziehung sind. Und ich rate von Beziehungen ab, die nicht ernst gemeint sind. Ein paar Worte an euch. Wenn du nicht bereit bist zu dienen, dann heirate nicht. Dann bist du nicht bereit dazu. Und wenn du dich nach einer Person umschaust oder am Kennenlernen bist und du merkst ja bald, dass diese Person nur ein entspanntes Leben haben will, sich nicht in andere investiert, nicht opferbereit ist, kein Interesse hat, im Glauben zu wachsen, keinen Dienst haben will, wo man regelmäßig gefordert wird, dann lauf. Diese Person braucht keine Liebesbeziehung, sie braucht Jesus. Und du bist nicht Jesus. Sei nicht vorschnell in deiner Partnerwahl, sondern lerne das Herz kennen. Und wenn du so jemand bist, wie ich es eben beschrieben habe, dann bleib da nicht stehen. Bleib nicht in deiner Passivität und Untätigkeit. Jesus kann dir vergeben und Jesus kann auch Veränderung schenken. Sprich uns an, wir wollen dir gerne helfen und gehen gemeinsam zu Jesus. Gott kann Veränderung schenken, wenn du bereit bist und wenn du es einsiehst. Vers 32. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Was ist das Geheimnis? Was ist hier das Geheimnis, von dem Paulus redet? Und Paulus erklärt es hier. Die Einheit in der Ehe ist ein Geheimnis, weil ihre tiefste Bedeutung von Gott im Alten Testament noch geheim gehalten wurde. Aber jetzt durch Paulus, er deutet es und sagt nämlich, dass die Ehe ein Abbild von Christus und der Gemeinde ist. Ja, das Gemeinde konnte erst im Neuen Testament gelüftet werden, weil Gott die Gemeinde da erst ins Leben gerufen hat. Es geht in der Ehe nicht in erster Linie darum, verliebt zu sein. Es geht darum, einen Bund zu halten, weil Gott die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau so eingerichtet hat, dass sie die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde abbildet. Also die Ehe ist ein Bild oder ein Modell, das für etwas steht, das tiefer geht als einfach nur das Einswerden von Mann und Frau. Die Ehe steht für die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Das ist die tiefste Bedeutung der Ehe. Und deshalb sind auch Führung und Unterordnung in der Ehe so wichtig, weil sie die Führung Christi und die Unterordnung der Gemeinde abbilden. Und wenn unsere Ehen die Wahrheit über Christus und die Gemeinde erzählen sollen, dann dürfen wir diese biblischen Aufgaben und diese biblischen Rollen von Mann und Frau nicht einfach ignorieren. Und so sehen wir auch, dass die Ehe kein Selbstzweck ist, sondern Menschen sollen auf unsere Ehen schauen, auf den Umgang mit deinem Ehepartner, und sie sollen darin Jesus sehen. Im Fußball gibt es immer wieder neue Talente, und die auf sich aufmerksam machen. Und häufig wird dann über sie gesagt, oh, das ist der neue Messi oder das ist der neue Manuel Neuer. Und solche Vergleiche entstehen, weil man sieht an ihrer Spielweise, daran, wie sie mit dem Ball umgehen, sie erinnern an jemanden, an den. Er spielt doch genauso wie der. Ja, es erinnert an irgendeinen alten, altbekannten Profi. Und auch deine Ehe ist dazu berufen, dass Menschen sehen, wie liebevoll du mit deinem Ehepartner umgehst und dann sagen, das ist wie Jesus. So wie ihr miteinander umgeht, euer Verhältnis, das ist ja wie Jesus. Du darfst, indem du deinen Ehepartner mit aller Kraft liebst, die Menschen auf die größte Liebe überhaupt aufmerksam machen. Du darfst, indem du deinen Ehepartner mit aller Kraft liebst, die Menschen auf die größte Liebe überhaupt aufmerksam machen. Das ist die Berufung für deine Ehe. Und dass die Ehe kein Selbstzweck ist, hat auch Auswirkungen auf uns alle, auf die gesamte Gemeinde. Und vielleicht bist du noch in keiner Ehe oder vielleicht bist du nicht mehr in einer Ehe. Aber du kannst einen Beitrag leisten für die Ehen in der Gemeinde oder die Ehen in deinem Umfeld. Vor allem bete für die Ehen. Ehen sind heutzutage angegriffen. Aber vielleicht siehst du praktische Nöte, wo du unterstützen kannst. Vielleicht indem du ihnen deine Zeit schenkst. Und mal auf die Kinder aufpasst oder etwas mit den Kindern unternimmst, damit die Eltern in die Ehe investieren können. Oder du unterstützt im Haushalt oder bei den Einkäufen oder. Oder du bietest einfach deine Hilfe an und fragst. Vielleicht seid ihr auch schon länger verheiratet, habt schon vieles mit dem Herrn erlebt, Höhen und Tiefen. Gebt es an die jüngeren Ehepaare weiter. Leitet sie an und ermutigt sie. Die Ehen in der Gemeinde sind Gemeindeangelegenheiten. Ob du in einer Ehebeziehung bist oder nicht, du kannst zum Segen sein für die Ehen. Und damit die Ehen in der Gemeinde immer schöner, immer herrlicher die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde widerspiegeln. Das sollte unser Ziel sein, zu Gottes Ehre, dass die Ehen in der Gemeinde immer schöner und immer herrlicher die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde widerspiegeln. Amen. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Ehe. Danke für die Ehen in der Gemeinde. Herr, danke für all die Freuden, die du in der Ehe schenkst, für diesen wunderbaren Gedanken der Ehe. Herr, ich danke dir aber auch für all die Herausforderungen. Danke für die Ordnung, die du geschaffen hast. Und Herr, ich bete für die Frauen, dass du sie mit Weisheit ausrüstest, wie sie den Männern eine gute Gehilfin sein können. Und ich bete für uns Männer, Herr, dass du uns zu liebevollen Leitern machst, die sich auch ganz hingeben, ganz nach dem Vorbild von Christus, Herr. Bedingungslose Liebe und volle Hingabe, Herr, darum bete ich. Zeig du uns, wo wir als Haupt versagen und lass uns von Christus lernen. Und Herr, ich bete auch für diejenigen, die bei diesem Gedanken an die Ehe Schmerz empfinden. Entweder wegen Verlust, Herr, und da bete ich, dass du sie tröstest, Herr. Du allein kannst Glück und Freude schenken, und ich bitte dich, dass du ihnen nahe bist und sie tröstest. Herr, du siehst auch alles Versagen in den Ehen. Und da bete ich um Gnade und um Wiederherstellung. Und dass wir als Ehen immer weiter, als Eheleute, auch als gesamte Gemeinde immer mehr zu dir hinwachsen, Herr, näher zu dir rücken. Ich bete für diejenigen, Vater, die heiraten möchten, dass sie deine Vorstellung von Ehe immer mehr verinnerlichen und begreifen und vorbereitet werden für die Rolle in der Ehe. Segne du sie bitte, Herr, und schenke ihnen viel Weisheit und Geduld. Herr, lass unsere Ehen ein Hinweis sein auf die größte Liebe, die du jemals gezeigt hast. Im Namen Jesu bete ich. Amen.